Snooker-Weltmeisterschaft, World Snooker Championship, Turnierstatus, Ranglistenturnier, seit 1974, 1, Minor-Ranking-Turnier, Einladungsturnier, aktuelle Turnierdaten, Titelverteidiger, Schottland John Higgins, Teilnehmer, 032, in der Endrunde, 097, Inkel-Qualifikation, 107, Inkel-Vorrunden zur Qualifikation, Austragungsort, Crucible Theatre, Sheffield, Preisgeld, Gesamt, 1.112.500 Pfund, Preisgeld, Sieger, 250.000 Pfund, Frames im Finale, Best of 35, Rekorde, die meisten Siege, England Joe Davis, 15x, höchstes Break, 147, Maximum Break, England Ronnie O'Sullivan, Rex, 1997, 2003, 2008, Schottland Stephen Hendry, Rex, 1995, 2009, 2011, England Robert Milkins, Tour-X, Quali 2006, Quali 2012, Kanada Cliff Thorburn, 1983, England Jimmy White, 1992, Wales Mark J. Williams, 2005, England Alistair Carter, 2008, Austragungsort, auf der Karte, Birmingham, 3, 2, London, Blackpool, 1, Liverpool, 4, Middlesbrough, Jersey, Sheffield, Vereinigtes Königreich, 1 Manchester, 2 Chesterfield, 3 Nottingham, 4 Bolton, Melbourne, Sydney, Australien. Die Snooker-Weltmeisterschaft, offiziell World Snooker Championship, ist ein Snooker-Turnier, bei dem alljährlich der Weltmeister im Profi-Snooker ermittelt wird. Ausrichter ist der Snooker-Weltverband WPBSA, da bei der Weltmeisterschaft die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte aller Veranstaltungen vergeben werden. Ist er das wichtigste und prestigeträchtigste Turnier der Saison. Darüber hinaus ist die Weltmeisterschaft das Snooker-Turnier mit der längsten Tradition. Sie wurde erstmals im Jahr 1927 ausgetragen. Seit Ende der 1970er Jahre findet die Endrunde über 17 Tage von Ende April bis Anfang Mai im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildet jeweils den Saisonabschluss der Main Tour. Amtierender Weltmeister ist der Schotte John Higgins. Rekordweltmeister ist Joe Davis aus England, der bis 1946 die ersten 15 Weltmeisterschaften in Folge gewann. Der Rekordweltmeister der modernen Ära ist Stephen Hendry mit insgesamt 7 Titeln. Geschichte, bearbeiten, die Weltmeisterschaftstrophäe, Überblick, bearbeiten. Zum ersten Mal wurde die Snooker-Weltmeisterschaft 1927 in Birmingham ausgetragen. Der Engländer Joe Davis, der auch in der Folgezeit das Snooker klar dominierte, war der erste Weltmeister. Bis 1940 ab dann konnten die Titelkämpfe wegen des Zweiten Weltkrieges nicht mehr ausgetragen werden, blieb er in allen 14 Weltmeisterschaftsturnieren ungeschlagen. Als das Turnier 1946 wieder ausgetragen wurde, gewann er seinen 15. und letzten Titel und trat als ungeschlagener Champion ab. In den späten 1940er und frühen 1950er Jahre waren sein jüngerer Bruder Fred Davis und der Schotte Walter Donaldson die erfolgreichsten Spieler. 1952 kam es zum Bruch zwischen dem damaligen Verband BACC, Billiards Association and Control Council, und der Spielervereinigung, so dass in diesem Jahr 2 Weltmeisterschaften ausgetragen wurden. In den folgenden Jahren wurde nur das von den Spielern organisierte Turnier, das World Match Play, fortgesetzt. Fred Davis dominierte diese Epoche, bis die Titelkämpfe 1958 eingestellt wurden. 1964 kehrte man zur Weltmeisterschaft in Form von Challenge Matches zurück, bei denen jeweils ein Herausforderer gegen den Titelverteidiger antrat. In dieser Zeit war der Engländer John Pulman Seriensieger. Erst 1969 kehrte man zur Austragung in Turnierform zurück. In den 1970er Jahren ragte der Waliser Ray Reardon mit insgesamt 6 Weltmeistertiteln heraus. Der Austragungsort des Turniers wechselte zunächst häufig, bis das Crucible Theatre in Sheffield 1977 fester Austragungsort wurde. Ein Jahr später begann die BBC mit ihrer umfangreichen Berichterstattung im Fernsehen. Diese beförderte die zunehmende Popularität der Weltmeisterschaft, was sich auch in höheren Preisgeldern niederschlug. 2. In den 1980er Jahren war er der Engländer Steve Davis, der mit modernem, Breac orientiert im Spiel die Konkurrenz beherrschte. Er konnte zwischen 1981 und 1989 sechsmal den Titel gewinnen, zwei weitere Male stand er im Finale. Das Endspiel 1985 zwischen Davis und Dennis Taylor erzielte die höchsten Einschaltquoten einer Sportübertragung im britischen Fernsehen. Die beginnenden 1990er Jahre waren vom Duell der Spieler Stephen Hendry und Jimmy White geprägt, die zwischen 1990 und 1994 gleich viermal im Finale aufeinander trafen. Hendry hatte stets das bessere Ende für sich und White ging mit insgesamt sechs Finalniederlagen als einer der besten Spieler, der INI-Weltmeister wurde, in die Snooker-Geschichte ein. Hendry ist mit sieben Titeln Rekordweltmeister der modernen Snooker-Ära. Seit Ende der 1990er Jahre ist die Weltspitze enger zusammengerückt. Nach Hendry gelang es keinem Spieler mehr, seinen Titel zu verteidigen. Zu den erfolgreichsten Spielern der Moderne gehören John Higgins mit insgesamt vier, Ronnie O'Sullivan mit drei und Mark J. Williams mit zwei Weltmeistertiteln. Ja, Weltmeister. 1927 England Joe Davis. 1928 England Joe Davis. 1929 England Joe Davis. 1930 England Joe Davis. 1931 England Joe Davis. 1932 England Joe Davis. 1933 England Joe Davis. 1934 England Joe Davis. 1935 England Joe Davis. 1936 England Joe Davis. 1937 England Joe Davis. 1938 England Joe Davis. 1939 England Joe Davis. 1940 England Joe Davis. Die frühen Jahre 1927 bis 1940 bearbeiten. Bereits seit 1870 wurden Weltmeisterschaften in der Disziplin English Billiards veranstaltet. Der Snookersport entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts aus dem English Billiards und hatte ab 1919 ein einheitliches Regelwerk. 1924 regten einige Spieler bereits die Veranstaltung einer offiziellen Snooker-Weltmeisterschaft beim Verband an. Das BACC entschied jedoch, dass der Snookersport dafür noch nicht populär genug sei. 3. Rekordweltmeister Joe Davis. Die erste Weltmeisterschaft im Snooker wurde 1927 in der Camkin's Hall in Birmingham mit 10 Teilnehmern ausgetragen. 4. Joe Davis gewann das Turnier gegen Tom Dennis mit 20:11 Frames. Als Sieger erhielt er ein Preisgeld von 6,10 Pfund. Mit 60 Punkten konnte Albert Cope das höchste Break der Erstauflage der Weltmeisterschaft erzielen, gefolgt von Davis mit 57. 5. Bei der zweiten Weltmeisterschaft im Folgejahr nahmen zunächst sechs Spieler teil, die um das Recht spielten, Titelverteidiger Davis herauszufordern. Dies gelang Fred Lawrence, der Tom Newman im Entscheidungsspiel mit 12:7 bezwang. Davis konnte seinen Titel jedoch durch ein 16:13 gegen Lawrence verteidigen. 6. 1929 sank die Teilnehmerzahl auf fünf Spieler, wobei Davis seinen Titel erneut durch einen 19:14 Sieg im Finale, das diesmal in Nottingham stattfand, über Tom Dennis verteidigen konnte. 7. In den folgenden Jahren stagnierte die Weltmeisterschaft bezüglich der Teilnehmerzahlen, während bei Davis' abermaligen Sieg 1930 in London, bei dem er mit 79 zudem ein neues höchstes Break bei Weltmeisterschaften erzielte, 8. noch sechs Teilnehmer starteten, erreichte die Teilnehmerzahl 1931 mit zwei Spielern einen historischen Tiefstand. Davis gewann das Spiel gegen Dennis im Hinterzimmer eines Pubs in Nottingham, der zudem auch noch Dennis selbst gehörte. 9. Bis 1935 blieb die Teilnehmerzahl im Bereich von 2 bis 5 Spielern, wobei Davis seinen Titel stets verteidigen konnte, mit dem Neuseeländer Clark McConachy, der 1932 Dennis im Halbfinale bezwang, konnte immerhin erstmals ein Nicht-Engländer Joe Davis im Finale herausfordern. Ab 1935 wurde die Aston's Hall in London zum festen Austragungsort der folgenden sechs Weltmeisterschaften. Dort wurde auch das erste Century Break der Weltmeisterschaftshistorie erzielt. Im Halbfinale 1935 gelang Joe Davis eine Serie von 110 Punkten. 10. 1936 gab er mit 12 Akteuren einen neuen Teilnehmerrekord. Davis' Dominanz blieb jedoch auch in diesem Jahr ungebrochen. Mit 34:27 bezwang er Horace Lindrum aus Australien. 11. Zur Neuauflage dieses Finals kam er ein Jahr später. Erneut behielt Davis die Oberhand, auch wenn sein Sieg mit 32:29 vergleichsweise knapp ausfiel. 12. 1938 nahm Lindrum nicht an der Weltmeisterschaft teil, sodass er mit dem Engländer Sidney Smith einen neuen Finalkontrahenten für Seriensieger Davis gab. Smith schaltete im Halbfinale Fred Davis, den jüngeren Bruder von Joe, aus, der im Jahr zuvor erstmals teilnahm. Allerdings musste sich auch Smith im Finale Joe Davis mit 34:27 geschlagen geben. 13. 1939 nahmen bereits 15 Spieler am Turnier teil, doch abermals waren es Joe Davis und Smith, die ins Finale einziehen konnten, welches Davis mit 43:30 Frames gewann. 1940 war das vorerst letzte Jahr, in dem die Weltmeisterschaft stattfand, da in der Folgezeit der Zweite Weltkrieg eine Austragung verhinderte. Erstmals kam er im Finale zum Duell der Brüder Joe und Fred Davis. Das Spiel endete 37:36 für Joe, der damit seinen 14. Weltmeistertitel gewann. 14. Jahr Weltmeister. 1946 England Joe Davis. 1947 Schottland Walter Donaldson. 1948 England Fred Davis. 1949 England Fred Davis. 1950 Schottland Walter Donaldson. 1951 England Fred Davis. 1952 Australien Horace Lindrum. Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab 1946. Bearbeiten. 1946 konnte Joe Davis zum 15. und letzten Mal gewinnen und ist damit amtierender Rekordweltmeister. Er nahm fortan nicht mehr an den Weltmeisterschaften teil und blieb daher ungeschlagen. 1947 galt Joes jüngerer Bruder Fred als klarer Favorit auf den Titel. 15. Es war jedoch der Schotte Walter Donaldson, der als erster Weltmeister nach der Ära von Joe Davis in die Snooker-Geschichte einging und in London im Finale gegen Fred überraschend mit 82:63 gewann. 16. Auch in den folgenden Jahren blieb der Zweikampf zwischen Fred Davis und Donaldson das dominierende Duell. In den Finalspielen 1948 und 1949 gelang Ed Davis den Titel zu gewinnen. 1950 konnte sich Donaldson bei der erstmals im Tower Circus in Blackpool ausgetragenen Weltmeisterschaft hingegen wieder gegen Davis durchsetzen. Ja, Weltmeister. 1952 England Fred Davis. 1953 England Fred Davis. 1954 England Fred Davis. 1955 England Fred Davis. 1956 England Fred Davis. 1957 England John Pulman. Professional Match Play Championship. 1952 bis 1957. Bearbeiten. 1952 kam er aufgrund von Streitigkeiten zwischen dem Billiards Association and Control Council, BACC, und einigen Spielern zur Austragung von zwei Weltmeisterschaften. Die Spielervereinigung, die von Joe Davis angeführt wurde, warf dem BACC vor, einen zu großen Teil der Weltmeisterschaftseinnahmen einzubehalten. 17. Am BACC-Turnier nahmen lediglich zwei Spieler, Horace Lindrum aus Australien und Clark McConachy aus Neuseeland, teil. Er wurde in der Woolworth Hall in Manchester ausgetragen. 2. Lindrum, der im längsten Finale der Geschichte mit 94:49 gewann, wird in einigen Statistiken nicht als Snooker-Weltmeister geführt, da das von den Spielern organisierte Professional Match Play Championship zumeist als die echte Weltmeisterschaft angesehen wird. So auch vom derzeitigen Snooker-Weltverband WPBSA. 18. Andererseits erwähnen die beiden größten Snooker-Archive im Internet den Erfolg Lindrums in ihren Statistiken. 19. 20. Die zwei vorherigen Weltmeister, Donaldson und Davis, boten Lindrum nach seinem Sieg jeweils ein Spiel um 500 Pfund an, um den wahren Weltmeister zu ermitteln. Dieser bestritt jedoch, dass er jemals eine schriftliche Einladung zu solch einem Duell bekommen hätte. 21. Davis setzte seine Siegesserie beim Professional Match Play Championship fort, indem er zwischen 1952 und 1954 erneut jeweils im Finale gegen Donaldson den Titel errang. Ab 1955 trat Donaldson nicht mehr an und so gelang er dem Engländer John Pulman erstmals in das Finale gegen Davis einzuziehen. Jedoch behielt Davis mit 37:34 die Oberhand. Die Neuauflage des Finals ein Jahr später entschied Davis erneut mit nur 3 Frames Differenz für sich. 1957 kam er auf Jersey zum vorerst letzten Weltmeisterschaftsturnier. In Abwesenheit von Davis bezwang Pulman den Nordiren Jacquiere mit 39:34. Inzwischen war die Beteiligung am Turnier stark gesunken und das Teilnehmerfeld auf zuletzt 4 Spieler geschrumpft. Zwischen 1958 und 1963 wurde die Weltmeisterschaft nicht mehr ausgetragen. Ja, Weltmeister: 1964 England John Pulman, England John Pulman. 1965 England John Pulman, England John Pulman, England John Pulman. 1966 England John Pulman, 1968 England John Pulman. Challenge Matches 1964 bis 1968. Bearbeiten. Mit dem Einverständnis des BACC führte Rex Williams die Weltmeisterschaft 1964 auf Basis von Herausforderungsduellen, Engel, Challenge Matches, wieder ein. Die Weltmeisterschaften wurden fortan nicht mehr in Turnierform ausgetragen, sondern ein einzelner Spieler durfte den amtierenden Weltmeister herausfordern, ähnlich wie dies beispielsweise im Boxen oder Schach gehandhabt wird. Die Duelle fanden unregelmäßig und manchmal sogar mehrmals pro Jahr statt. Insgesamt kam er in den fünf Jahren zwischen 1964 und 1968 zu 7 Duellen. Der amtierende Weltmeister aus dem Jahr 1957, John Pulman, entschied alle seine Challenge-Matches für sich. Als Herausforderer traten Davis, 3x, Williams, 2x, der Südafrikaner Fred van Rensburg sowie Eddie Charlton aus Australien an. 1965 erzielte Rex Williams mit 142 Punkten gegen Pulman ein neues höchstes Break. Damit brach er den 19 Jahre alten Rekord von Joe Davis. Zwei der drei Duelle, die 1965 stattfanden, wurden an verschiedenen Orten in Südafrika gespielt. Somit wurde erstmals eine Snooker-Weltmeisterschaft nicht im Vereinigten Königreich entschieden. 2. Ja, Weltmeister: 1969 England John Spencer, 1970 Wales Ray Reardon, 1971 England John Spencer, 1972 Nordirland Alex Earns, 1973 Wales Ray Reardon, 1974 Wales Ray Reardon, 1975 Wales Ray Reardon, 1976 Wales Ray Reardon. Knockout-Turniere 1969 bis 1976, bearbeiten. Ab 1969 kehrte man wieder zur klassischen Turnierform zurück. Die 1968 gegründete World Professional Billiards and Snooker Association, WPBSA, ist seither der organisierende Weltverband. Mit John Spencer gab es einen neuen Weltmeister, der sich aus einem Feld von 8 Teilnehmern in London durchsetzte. 22. Mit der Zigarettenmarke Players Nummer 6 gab er erstmals einen Hauptsponsor für das Turnier. 2. Im Folgejahr gewann Ray Reardon aus Wales seinen ersten Weltmeisterschaftstitel. 1971 wechselte der Austragungsort des Turniers von London nach Sydney. Dort spielte man zunächst in einer Gruppenphase, in der sich die vier bestplatzierten Spieler für das Halbfinale qualifizierten. Spencer holte schließlich seinen zweiten Titel. 23. 1972 kehrte das Turnier nach England, Birmingham, zurück. Dort siegte der Nordire Alex Earns im Finale gegen Titelverteidiger Spencer. 1973 und 1974 siegte jeweils Reardon in Manchester durch Finalerfolge über Charlton und Graemals. Ein Jahr darauf wurde die Weltmeisterschaft erneut in Australien ausgetragen. In Melbourne siegte Reardon in einer Neuauflage des Finals von 1973 gegen Lokalmatador Charlton mit 38 zu 30. 24. 1976 konnte mit der Zigarettenmarke Embassy ein Hauptsponsor gewonnen werden, der bis ins Jahr 2005 als Namensgeber des Turniers fungieren sollte. Das Turnierpreisgeld konnte so auf 6.000 Pfund für den Sieger angehoben werden. In Middlesbrough siegte Reardon zum vierten Mal in Folge. Diesmal gegen Alex Earns, den Weltmeister des Jahres 1972. Die Crucible-Ära. Bearbeiten. Mit Einführung der Snooker-Weltrangliste in der Saison 1976-77 wurde das Turnier ins Crucible Theatre in Sheffield verlegt. Der 980 Zuschauer fassende Hauptsaal ist seitdem Austragungsort der Titelkämpfe. Die Fortführung der Tradition ist vertraglich bis ins Jahr 2015 gesichert. 25. Der Unternehmer und Snookerspieler Mike Watterson übernahm 1977 die Aufgabe als Promoter der Snooker-Weltmeisterschaft. Sein Ziel war es, das Image des Snookersports insgesamt zu verbessern. Laut eigener Aussage hatte er es satt, professionelle Snooker an Orten wie Flugzeughangars zu sehen, die kalt und verraucht waren und wo die Zuschauer auf Bänken sitzen mussten. Dies wären Bedingungen, die er weder als Spieler noch als Zuschauer ewig aushalten wollte. 26. Auf Anraten seiner Frau Carole sah er sich im August 1976 das Crucible Theatre etwas genauer an. Mit den abgestuften Sitzreihen und der tiefer gelegenen Grube erinnerte ihn das Innere des Gebäudes an die Aston's Hall, die bereits in den 1930er Jahren als Austragungsort einiger Snooker-Weltmeisterschaften diente. Obwohl Watterson zunächst keinen Sponsor für das Turnier gefunden hatte, versprach er den Spielern doch ein Preisgeld von 17.000 Pfund. Nachdem die Suche nach einem lokalen Sponsor endgültig gescheitert war, schloss er schließlich einen Vertrag mit Embassy ab, das schon das Turnier in Manchester im Jahr zuvor gesponsert hatte. Somit war das versprochene Preisgeld garantiert. 27. Eine Eintrittskarte kostete damals 0,75 Pfund für eine Vormittagssession und 3,50 Pfund für das Finale. Bereits am ersten Tag wurden die erwarteten Besucherzahlen weit überschritten. Während am Vormittag 350 zahlende Zuschauer kamen, waren es am ersten Abend bereits 550. Insgesamt kamen während des Turniers mehr als 20.000 Zuschauer. 28. Ruaute Doldrum Joseph late 50s and early 60s we lived in hope out the game would receive wieder coverage but we never thought it would reach a heights it now has. One of the biggest turning points was Mike Watterson's decision to use a Crucible Theatre in Sheffield for the World Championship and the increased involvement of the television companies which followed. The event is now accepted as one of the great sporting occasions and Sheffield is now the natural home of the World Game Fred Davis. Vorwort zu Snookers Crucible, 1988, 29. Während der Flautenjahre in den späten 50er und frühen 60er Jahren hofften wir, dass das Spiel eine größere Reichweite erzielen könnte, aber wir hätten nie geglaubt, dass es eine solche Blütezeit erreichen würde. Einer der größten Wendepunkte war Mike Wattersons Entscheidung, das Crucible Theatre in Sheffield als Austragungsort für die Weltmeisterschaft zu nutzen und die zunehmende Anteilnahme der Fernsehsender. Das Turnier ist nun als eine der größten Sportveranstaltungen anerkannt und Sheffield ist heutzutage die Heimat des inzwischen weltweit verbreiteten Snookersports. Der Wechsel ins Crucible Theatre gilt als Beginn der modernen Ära. 30. 31. Im Snooker, da sich die Sportart fortan zu dem Leistungssport mit der heutigen Popularität entwickelte, begünstigt durch die 1978, 32, einsetzende tägliche TV-Übertragung durch die BBC wurden auch das Teilnehmerfeld, die Leistungsdichte, das Preisgeld und das allgemeine Interesse daran kontinuierlich größer. Ein weiterer Erfolgsfaktor war der nun nahezu gleichbleibende Turniermodus, das Crucible Theatre, Vorderansicht, das Crucible Theatre, Hinteransicht, Public Viewing außerhalb der Arena, 2008, ja Weltmeister. 1977 England John Spencer, 1978 Wallace Ray Reardon, 1979 Wallace Terry Griffiths, 1980 Kanada Cliff Thorburn, 1981 England Steve Davis, 1982 Nordirland Alex Earns, 1983 England Steve Davis, 1984 England Steve Davis, 1985 Nordirland Dennis Taylor, 1986 England Joe Johnson, 1987 England Steve Davis, 1988 England Steve Davis, 1989 England Steve Davis, 1977 bis 1989. Bearbeiten. Beim ersten Turnier im Crucible Theatre gewann Spencer seinen insgesamt dritten Titel durch einen Finalsieg über Cliff Thorburn aus Kanada. In den darauffolgenden Jahren kam es zu einer Verbreiterung der Leistungsdichte unter den Spielern, daher konnte zunächst keiner der Teilnehmer zweimal hintereinander im Crucible Theatre den Weltmeisterschaftstitel gewinnen. Nachdem 1978 Ray Reardon seine sechste und letzte Trophäe errang, war er ein Jahr später sein Landsmann Terry Griffiths, der völlig überraschend als ungesetzter Spieler in seinem erst zweiten Profiturnier den Titel gewann. Das Preisgeld war inzwischen auf 35.500 Pfund gestiegen, wovon 10.000 Pfund an den Sieger gingen. 33. 1980 siegte mit Thorburn erstmals ein Kanadier und damit zum zweiten Mal ein Nicht-Europäer bei einer Weltmeisterschaft. Neben Thorburn gab es zu dieser Zeit mit Spielern wie Kirk Stevens, Bill Werbeniuk und Bob Chaperon auch andere Kanadier in der Weltspitze. Die letzten Frames des Endspiels wurden von dem Ereignis der Geiselnahme in der iranischen Botschaft in London überschattet. 34. 1981 war er mit Steve Davis nicht verwandt, mit Joe und Fred Davis dann wieder ein Engländer, der den Titel gewann, nachdem er im Viertel- und Halbfinale die Weltmeister der beiden vorangegangenen Jahre, Griffiths und Thorburn, bezwungen hatte. Sicherte er sich den Titel mit einem 16:10-Sieg über Doug Mountjoy aus Wales. 1982 setzte sich noch einmal Alex Higgins durch, der 10 Jahre zuvor seinen ersten Weltmeisterschaftstitel gewonnen hatte. Sein Gegner war Rea Dunn, der mit 49 Jahren sein letztes Weltmeisterschaftsfinale bestritt. Das insgesamt ausgeschüttete Turnierpreisgeld überschritt erstmals die Marke von 100.000 Pfund. Cliff Thorburn gelang 1983 im Achtelfinale gegen Griffiths das erste Maximum Break bei einer Weltmeisterschaft. Es war zudem erst das zweite offizielle Break dieser Art, das bei einem Profiturnier gespielt wurde. Für diese Leistung gab es eine Extraprämie in Höhe von 8.000 Pfund. 34, 35, 36. Weltmeister wurde allerdings zum zweiten Mal Davis, der Thorburn im Finale mit 18:6 sehr deutlich schlug. Mit der immer größer werdenden Beliebtheit des Turniers und dem jährlich wachsenden Preisgeld stieg auch die Anzahl der Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen wollten, deutlich an. 1984 waren es beispielsweise bereits 94 Teilnehmer, so dass bereits mehrere Vorrundenspiele nötig waren. Steve Davis verteidigte als erster Spieler seinen Weltmeisterschaftstitel im Crucible Theatre. Fred Davis stellte bei seiner letzten Teilnahme im Alter von 70 Jahren den immer noch gültigen Rekord für den ältesten Spieler in einer Partie der Weltmeisterschaft während der Crucible-Ära auf. Beim Finale 1985 zwischen Steve Davis und Dennis Taylor verfolgten noch weit nach Mitternacht 18,5 Millionen, 34, Briten die Entscheidung, die nach 35 Frames erst mit dem letzten schwarzen Ball fiel. Taylor gewann beim sogenannten Black Ball Final, das als eines der knappsten und spannendsten der Snooker-Geschichte gilt, seinen ersten und einzigen Weltmeisterschaftstitel. 34. Die Einschaltquote war die bis dahin höchste bei einem britischen Sportereignis und bei einer Übertragung nach Mitternacht. 37. Mit Joe Johnson 18:12 Sieg gegen Davis gewann 1986 ein Außenseiter das Turnier. Nie zuvor hatte er ein Match im Crucible Theatre gewonnen, so dass er von Wettanbietern bei einer Quote von 1:150 gehandelt wurde. 34. Ein Jahr später revanchierte sich Davis mit einem 18:14 Finalsieg über Johnson. Auch in den Jahren 1988 und 1989 gewann Davis den Titel, wobei er 1989 John Parrott mit 18:3 die deutlichste Finalniederlage aller Zeiten zufügte. Alex Higgins zweifacher Weltmeister, 1972, 1982. Cliff Thorburn Weltmeister des Jahres 1980. Steve Davis sechsfacher Weltmeister in den 1980er Jahren. Dennis Taylor Weltmeister des Jahres 1985. Ja, Weltmeister 1990 Schottland Stephen Hendry, 1991 England John Parrott, 1992 Schottland Stephen Hendry, 1993 Schottland Stephen Hendry, 1994 Schottland Stephen Hendry, 1995 Schottland Stephen Hendry, 1996 Schottland Stephen Hendry, 1997 Irland Ken Doherty, 1998 Schottland John Higgins, 1999 Schottland Stephen Hendry, 2000 Wales Mark Williams, 1990 bis 2000. Bearbeiten. Im Jahr 1990 erreichte Davis erstmals seit 1982 nicht das Finale. Im Halbfinale unterlag er Jimmy White mit 16:14, der das Finale jedoch mit 12:18 gegen den damals 21-jährigen Schotten Stephen Hendry verlor. Hendry ist seither der jüngste Snooker-Weltmeister aller Zeiten. Ein Jahr darauf scheiterte Hendry schon im Viertelfinale gegen Steve James, so dass das Finale zwischen Parrott und White ausgespielt wurde. Parrott gewann das Spiel deutlich mit 18:11. Jimmy White gelang 1992 das zweite Maximum Break bei einer Weltmeisterschaft im Erstrundenmatch gegen Tony Drago aus Malta. Eine weitere Besonderheit in der ersten Runde war das 10:0 von Parrott gegen den Australier Charlton. Der einzige zu Null Sieg, Engel, Whitewash, im Crucible Theatre. 38. Im Finale kam es zur Neuauflage des Endspiels von 1990, wobei Hendry seinen zweiten Titel errang. Dies gelang Hendry durch einen Lauf von 10 Frameerfolgen am Stück, Rekord in einem Finale, nachdem White zwischenzeitlich mit 14, 8 führte. 1993 gelang James Wattana aus Thailand als erstem Spieler aus dem ostasiatischen Raum der Sprung bis ins Halbfinale, wo er allerdings weit unterlag. Dieser musste sich abermals Hendry geschlagen geben, wobei die Niederlage mit 5:18 sehr deutlich ausfiel. Das Gesamtturnierpreisgeld war mit exakt 1 Million £ erstmals siebenstellig. 1994 kam es zum vierten und letzten Mal zum Aufeinandertreffen von White und Hendry in einem Weltmeisterschaftsfinale. Beim Stand von 17:17 verschoss White im entscheidenden Frame einen verhältnismäßig einfachen schwarzen Ball vom Spot, woraufhin Hendry mit einem 58er Break Frame und Match gewann. Das Duell zwischen White und Hendry wurde zwar auch 1995 wiederholt, diesmal jedoch bereits im Halbfinale. Erneut gewann Hendry, wobei ihm im 12. Frame ein Maximum Break gelang. Im Finale traf Hendry auf Nigel Bond, den er mit 18:9 bezwang. Andy Hicks gelang bei seinem Crucible-Debüt sofort der Sprung ins Halbfinale. Der letzte Spieler, dem dies gelang, war Terry Griffiths, der Sensationsweltmeister des Jahres 1979. Im Weltmeisterschaftsfinale des Jahres 1996 schaffte, neben Hendry, der Engländer Peter Ebdon den Finaleinzug. Ebdon schaltete auf dem Weg dorthin White und Davis aus, doch gegen Hendry musste er sich mit 12:18 geschlagen geben. Mit insgesamt 48 Century Breaks wurde bei dieser Weltmeisterschaft zudem ein neuer Rekord aufgestellt, der jedoch schon 2 Jahre später wieder gebrochen werden sollte. In der ersten Runde 1997 spielte Ronnie O'Sullivan das schnellste Maximum Break der Snooker-Geschichte. In nur 5 Minuten und 20 Sekunden erzielte er 147 Punkte. 39. Die Weltmeisterschaft in diesem Jahr gewann Ken Doherty als erster Ire. Außerdem war er der bisher einzige Spieler, der sowohl IBSF Amateur-Weltmeister als auch Profi-Weltmeister werden konnte. 39. Mit dem 18:12 Finalerfolg über Hendry beendete er auch dessen Rekord, Serie von 29 hintereinander gewonnenen Spielen im Crucible. 1998 gelang Doherty erneut der Sprung ins Finale, wo er jedoch gegen den erst 22-jährigen Schotten John Higgins unterlag. Ein Jahr darauf gewann Hendry seinen 7. und bis heute, 2012, letzten Weltmeistertitel. Damit überholte er Reardon und Steve Davis und gilt somit als Rekordweltmeister der modernen Snooker-Ära. Im Finale gewann er gegen Mark Williams aus Wales mit 18:11. Jener gewann dafür ein Jahr später, als erster Linkshänder überhaupt, die Weltmeisterschaft. 39. Im Finale bezwang er seinen Landsmann Matthew Stevens knapp mit 18:16. Stephen Hendry, siebenfacher Weltmeister in den 90er Jahren. John Parrott, Weltmeister des Jahres 1991. Ken Doherty, Weltmeister des Jahres 1997. Jimmy White, sechsfacher Vize-Weltmeister. Ja, Weltmeister. 2001 England, Ronnie O'Sullivan. 2002 England, Peter Ebdon. 2003 Wales, Mark Williams. 2004 England, Ronnie O'Sullivan. 2005 England, Shane Murphy. 2006 Schottland, Graeme Dott. 2007 Schottland, John Higgins. 2008 England, Ronnie O'Sullivan. 2009 Schottland, John Higgins. 2010 Australien, Neil Robertson. 2011 Schottland, John Higgins. 2012 unbekannt. Im 21. Jahrhundert, bearbeiten, mit den Siegen bei den Weltmeisterschaften 2001, 2004 und 2008 konnte Ronnie O'Sullivan als erster Spieler im neuen Jahrtausend 3 Weltmeisterschaften für sich entscheiden. Auch wenn er im Jahr 2003 schon in der ersten Runde scheiterte, so konnte er doch als zu diesem Zeitpunkt einziger Spieler ein zweites Maximum Break bei einer Snooker-Weltmeisterschaft erzielen. 2009 schaffte dies auch Hendry dort. Allerdings hatte O'Sullivan schon im Jahr zuvor auf 3 Maximum Breaks erhöht. Dafür konnte Hendry einen anderen Rekord aufstellen, als ihm 2002 im Verlauf der Weltmeisterschaft 16 Century Breaks gelangen. Trotzdem musste er sich in seinem 9. Finale Peter Ebdon mit 17:18 geschlagen geben. 2003 holte sich Mark Williams seinen 2. Weltmeisterschaftstitel. In einem engen Finale bezwang er Ken Doherty mit 18:16. Auch Doherty's vorherige Ergebnisse fielen allesamt knapp aus. 10:9, 13:12, 13:8, 17:16. So dass er mit 132 von 137 möglichen Frames das bisher größte Arbeitspensum eines Crucible-Finalisten absolvieren musste. 40. 2003 erreichte das Turnier Preisgeld mit 1.682.900 Pfund ein Allzeithoch. Der Überraschungsweltmeister des Jahres 2005, Shaun Murphy, stand zu Beginn der Saison nur auf Platz 48 der Snooker-Weltrangliste. Somit ist Murphy der seit Einführung der Weltrangliste am niedrigsten gesetzte Spieler, der Weltmeister wurde. Obwohl er mit seinem Sieg lediglich auf Platz 21 vorrückte, war er als Weltmeister in der folgenden Saison für alle Main-Tour-Turniere gesetzt. Die beiden folgenden Weltmeisterschaften gingen mit ihren langen Finalpartien in die Geschichte ein. 2006 brauchte Graeme Dott bis 0:52 Uhr Ortszeit, um Ebdon mit 18:14 Uhr zu besiegen. Der längste Frame zwischen den Kontrahenten dauerte 74 Minuten und 8 Sekunden und ist damit der längste Frame der Turniergeschichte. 41. Obwohl John Higgins im Folgejahr einen Frame weniger benötigte, um Mark Selby mit 18:13 Uhr zu bezwingen, brauchte er noch einmal 3 Minuten länger, bis 0:55 Uhr Ortszeit, als Dott, bis er den Pokal schließlich zum zweiten Mal gewonnen hatte. Im Halbfinale gelang Higgins zudem das 1000. Century Break, das im Crucible Theatre gespielt wurde. Higgins dritter und vierter Titel folgten in den Jahren 2009 und 2011. Mit dem Australier Neil Robertson konnte 2010 erstmals nach 30 Jahren wieder ein Nicht-Europäer die Weltmeisterschaft gewinnen. Bei der Weltmeisterschaft 2012 kommt er im Finale zur Wiederauflage des Finals von 2008 zwischen O'Sullivan und Alistair Carter. Nach seiner Viertelfinalniederlage gegen Stephen Maguire gab Stephen Hendry seinen Rücktritt bekannt. Zuvor hatte er in Runde 1 noch sein drittes Maximum Break im Crucible erzielt. John Higgins Weltmeister der Jahre 1998, 2007, 2009 und 2011. Ronnie O'Sullivan Weltmeister der Jahre 2001, 2004 und 2008. Shaun Murphy Weltmeister des Jahres 2005. Neil Robertson Weltmeister des Jahres 2010. Aktueller Modus, bearbeiten. Qualifikation, bearbeiten. Da das Teilnehmerfeld der Endrunde im Crucible Theatre auf 32 Spieler begrenzt ist, wird im Vorfeld eine Qualifikation ausgespielt. Automatisch gesetzt für die Endrunde sind die 16 besten Spieler der Snooker-Weltrangliste. Falls der amtierende Weltmeister allerdings nicht in den Top 16 der Weltrangliste ist, qualifiziert er sich dennoch automatisch und der Weltranglisten-16. Muss stattdessen in die Qualifikation. Die Qualifikation wird in vier Hauptrunden mit je 16 Spielen im Best-of-19-Modus gespielt. Dabei treten die Spieler gemäß ihrer Weltranglistenposition gegeneinander an. So treffen in der ersten Runde die Spieler mit den Platzierungen 65 bis 80 auf die Spieler mit den Positionen 81 bis 96. BZW auf Spieler, die sich in den Vorrunden der Qualifikation gegen niedrig gesetzte Weltranglistenspieler durchsetzen konnten. Die Sieger dieser Duelle spielen in der zweiten Runde gegen die Plätze 49 bis 64, deren Sieger wiederum in der dritten Runde gegen die Plätze 33 bis 48 und deren Sieger treffen abschließend in der vierten Runde auf die Spieler der Plätze 17 bis 32. Durch diesen Modus können auch Spieler der hinteren Weltranglistenplatzierungen den Sprung in die Endrunde schaffen, müssen dafür allerdings mehr Spiele gewinnen als die favorisierten Spieler auf den vorderen Plätzen. Jüngstes Beispiel für Spieler, die er über alle vier Qualifikationsrunden in die Endrunde schafften, sind der Chinese Xiao Yupin, der Belgier Luca Brissel und der Engländer David Gilbert bei der Snooker-Weltmeisterschaft 2012. Bevor die Snooker Main Tour Anfang der 2000er Jahre auf, in der Regel, 96 Spieler begrenzt wurde, gab es noch deutlich mehr Qualifikationsrunden, die auch für Amateurspieler zugänglich waren. So waren in 1999 beispielsweise 14 Qualifikationsrunden, wobei auch hier die favorisierten Spieler erst deutlich später einstiegen. 42. Auch Frauen können an der Snooker WM teilnehmen, auch wenn er noch keine bis in die Endrunde geschafft hat. Zuletzt nahm Reanne Evans an der Qualifikation zur WM 2011 teil, nachdem sie es über eine Wildcard auf die Main Tour geschafft hatte. Sie verlor jedoch ihre Auftaktpartie gegen Sam Baird. Darüber hinaus wird auch eine Damenweltmeisterschaft ausgetragen, deren derzeitige Titelträgerin Reanne Evans ist. 43. Endrunde, bearbeiten. Seit 1969 wird die Hauptrunde im Knockout-Modus gespielt. Dabei treten 32 Spieler gegeneinander an, die im besten Fall 5 Runden, erste Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, vor sich haben. Die folgende Tabelle gibt an, wie viele Frames in welcher Runde gespielt werden. 44. Runde maximale Frameanzahl, Best of, zum Sieg benötigte Frames, Frames pro Session. Erster Runde 19 10 9 bis 10, Achtelfinale 25 13 8 bis 8 bis 9, Viertelfinale 25 13 8 bis 8 bis 9, Halbfinale 33 17 8 bis 8 bis 8 bis 9, Finale 35 18 8 bis 9 bis 8 bis 10. Seit 1982 wird die Weltmeisterschaft über einen Zeitraum von 17 Tagen ausgetragen. An jedem Tag werden gewöhnlich drei Saisons gespielt. Lediglich am 6., 9., manchmal auch am 10. und 13. Tag sowie an den beiden Finaltagen entfällt eine Vormittagssession. Der letzte Finaltag fiel seit 1983, mit drei Ausnahmen, immer auf den ersten Montag im Mai. Ein in Großbritannien arbeitsfreier Springbank-Holiday. 45. Die Vormittagssession startet jeweils um 10 Uhr, die Nachmittagssession zwischen 13.00 und 14.30 Uhr und die Abendsession zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Alle Angaben in GMT. In jeder Session gibt er nach dem vierten Frame ein Mid-Session-Interval, eine kurze Pause, in der sich die Spieler zurückziehen können. Nachfolgend ist die Einteilung der 46 Saisons auf die 17 Turniertage am Beispiel der Snooker-Weltmeisterschaft 2000 ohne tabellarisch dargestellt. 46. Session Sassoio Montag Dimido FR Sassoio Montag Dimido FR Sassoio Montag. Vormittag 1 4 17 13 18 21 24 29 32 37 40 Nachmittag 2 5 8 11 14 16 19 22 25 27 30 33 35 38 41 43 45 Abend 3 6 9 12 15 17 20 23 26 28 31 34 36 39 42 44 46 Weltranglistenpunkte Sieger 10.000 Finalist 8.000 Halbfinalist 6.400 Viertelfinalist 5.000 Letzten 16 3.800 Letzten 32 02800 1.400 Letzten 48 02300 1.150 Letzten 64 01800 900 Letzten 80 01300 650 Letzten 96 00800 0 400 Einfluss auf die Weltrangliste bearbeiten. Die Weltrangliste wurde nach der Weltmeisterschaft 1976 eingeführt und bezog sich zunächst ausschließlich auf die Resultate bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften. Das Punktesystem der damaligen Zeit war noch recht simpel. Er gab 5 Punkte für den Sieger, 4 für den unterlegenen Finalisten, 3 für die beiden unterlegenen Halbfinalisten und so weiter. Erst ab der Saison 1982/83 kamen mit den International Open und dem Professional Players Tournament weitere Turniere hinzu, die sich künftig auf die Weltrangliste auswirkten. Die Weltmeisterschaft wurde dabei auf 10 Punkte für den Sieger aufgewertet und die einfließenden Punkte auf die letzten beiden, anstatt 3 Jahre begrenzt. Mit der Zeit kamen immer mehr Turniere hinzu, wobei das Punktesystem komplexer wurde. Die Weltmeisterschaft hatte jedoch stets den größten Einfluss aller Turniere für die Weltrangliste. Die derzeitige Punkteverteilung ist in der rechts abgebildeten Tabelle dargestellt. Die Zahlen in Klammern geben hierbei die Punktzahl für eine Auftaktniederlage eines gesetzten Spielers an. Zum Vergleich, das Turnier mit den derzeit zweitmeisten Punkten ist die UK Championship mit 8000 Zählern für den Sieger. Fernsehberichterstattung. Bearbeiten. Britischer Raum. Bearbeiten. Obwohl man in den 1950er Jahren einige Versuche unternahm, Snooker im Schwarz-Weiß-Fernsehen zu etablieren, indem man die verschiedenen Bälle mit ihrem jeweiligen Zahlenwert, ähnlich wie beim Poolbillard, beschriftete, 47, konnten sich regelmäßige Übertragungen erst mit der Verbreitung des Farbfernsehens Ende der 1960er Jahre und der Fernsehberichterstattung der BBC vom Potplay Cup 1969 durchsetzen. Dies sorgte für eine Popularisierung des Snookersports in Großbritannien. In den Jahren 1969 und 1970 sponserte das Unternehmen John Player die Snooker-Weltmeisterschaften. Da das Fernsehen jedoch noch kein Interesse an der Übertragung des langen Weltmeisterschaftsformats zeigte, zog man sich wieder aus dem Snookersport zurück. In den frühen 1970er Jahren gelang er jedoch der Westnally Group, einem Sportmarketingunternehmen zusammen mit der Gallaher Group, als Sponsor einige Snookerturniere zu veranstalten und im Fernsehen zu platzieren. So entschied man sich auch, die Snooker-Weltmeisterschaften von 1972 bis 1974 mit Gallahers Marke Puck Drive zu sponsern. Das Fernsehen übertrug zunächst jedoch nur entscheidende Saisons der Halbfinal- und Final-Partien, da sich damals beispielsweise ein komplettes Finalmatch noch über 5 Tage mit 75 möglichen Frames hinzog und somit zu lang für eine vollständige Berichterstattung erschien. 48. In der ersten von NBC gesponserten Weltmeisterschaft 1976 plante die BBC eine Übertragung der Höhepunkte des Finales. Ursprünglich wollte man erst am letzten Finaltag auf Sendung gehen, jedoch führte Ray Reardon gegen Alex Higgins bereits frühzeitig mit großem Abstand, so dass man einen Tag früher als geplant beginnen musste. Die hektisch aufgestellten TV-Lichter schienen die Spieler jedoch so sehr zu stören, dass Reardon irgendwann heftig aufbrauste und die Lichter umgehängt werden mussten. 49. Nachdem sich die Westnally Group schon 1975 aus dem Snookersport zurückgezogen hatte, übernahm 1977 der Snookerspieler und Unternehmer Mike Watterson die Aufgabe des Promoters. Die BBC-Übertragung wurde auf die 3 letzten Finaltage ausgedehnt. Die hohen Einschaltquoten sorgten dafür, dass er im Folgejahr schließlich eine tägliche Berichterstattung gab. 32. Worauf sich die Snooker-Weltmeisterschaft fortan zu einem medialen Großereignis entwickelte. 1978 zeigte die BBC täglich eine 50-minütige Zusammenfassung der Spiele und berichtete zudem insgesamt 26 Stunden live vom Turnier. 1980 umfasste die Live-Berichterstattung bereits 70 Stunden. Die Einschaltquoten stiegen von Jahr zu Jahr kontinuierlich an, waren in 1978 noch 7 Millionen Zuschauer, die das Finale verfolgten, waren in 1980 bereits 14,5 Millionen Zuschauer und 1981 schließlich 15,6 Millionen. Auch die Vormittagssaisons während der Werktage erreichten mit durchschnittlich 1,5 Millionen Zuschauern eine vergleichsweise hohe Einschaltquote. 47. Der Anstieg des Zuschauerinteresses gipfelte in einer Rekordeinschaltquote von 18,5 Millionen Zuschauern während des Blackball-Finals zwischen Steve Davis und Dennis Taylor 1985. Eine weitere hohe Einschaltquote wurde für das Weltmeisterschaftsfinale 1994 ermittelt, als 13,8 Millionen Zuschauer den Sieg von Stephen Hendry über Jimmy White sahen. 50. Das knappe Finale zwischen Stephen Hendry und Peter Ebdon bei der Snooker-Weltmeisterschaft 2002 sahen auf BBC 2 im Durchschnitt 5,4 Millionen Menschen, zu Spitzenzeiten sogar fast 8 Millionen. Damit übertraf das Finale sogar das parallel auf BBC 1 übertragene Endspiel des englischen Fußballpokals, FA Cup, zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea. In der jüngeren Vergangenheit brachte die Weltmeisterschaft 2011 mit insgesamt 27,1 Millionen Zuschauern über das gesamte Turnier, im Finale 6,6 Millionen zu Spitzenzeiten und 3,9 Millionen im Schnitt, eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren. 51. Außerhalb Großbritanniens bearbeiten. Laut Angaben der WPBSA wird die Weltmeisterschaft derzeit in über 75 Staaten der Erde übertragen. 52. Lange Zeit war die Popularität von Snooker und somit auch der Snooker-Weltmeisterschaft hauptsächlich auf Großbritannien beschränkt. Etwa seit dem Jahrtausendwechsel überträgt Eurosport die Snooker-Weltmeisterschaft jedoch auch in vielen anderen europäischen Staaten. In Deutschland sind die Einschaltquoten mit bis zu 1 Million Zuschauer zu Spitzenzeiten für kontinentaleuropäische Verhältnisse besonders hoch und machen die Snooker-Weltmeisterschaft neben der Tour de France zu einer der meistgesehenen Sportveranstaltungen des Senders. 53, 54. Inzwischen ist der größte Markt für Snooker nach Gesamtzuschauern jedoch die Volksrepublik China, der Sportkanal des Staatsfernsehens, CCTV5, und die Shanghai Media Group übertragen dort. Das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2011 zwischen Ding Junhui und Jia Trump sahen in der Spitze 31,8 Millionen, 52, Chinesen. Im Durchschnitt waren es 19,4 Millionen, 51, Sponsoren, bearbeiten. In den Jahren 1969 und 1970 sponserte John Player mit der Marke Players Nummer 6 die Weltmeisterschaft, mit der Gallaher Group, Marke, Park Drive, 1972 – 74 und Imperial Tobacco, Marke, Embassy, 1976 bis 2005, folgten weitere Tabakkonzerne. Mit einer Gesetzesänderung 2003 wurde die Möglichkeit zur Tabakwerbung in Großbritannien jedoch deutlich eingeschränkt. Schon in den 80er Jahren gab es regelmäßig Anti-Raucher-Protest vor dem Crucible Theatre, bei denen Plakate mit der Aufschrift Smoking Kills oder Snooker Blood Money gezeigt wurden. 55. Nach einer zweijährigen Übergangsfrist übernahm mit der 888 Holding ein Wettanbieter das Sponsoring. Obwohl ein 5-Jahres-Vertrag vereinbart war, zog sich 888 nach 3 Jahren zurück. 56. 57. Derzeit hat der Wettanbieter Betfred einen Sponsorenvertrag über 4 Jahre. 58. 59. Preisgelder bearbeiten. Preisgeldverteilung 2011. Weltmeister 0 250.000 Pfund, Vize-Weltmeister 0 125.000 Pfund, Halbfinalisten 0 52,000 Pfund, Viertelfinalisten 0 24,050 Pfund, Achtelfinalisten 0 16,000 Pfund, bei Erstrunden aus 0 12,600 Pfund, höchstes Break 0 10,000 Pfund, Maximum Break 0,0 variabel. Gesamt 1.111.000 Pfund. Die Preisgelder werden nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Derzeit werden jährlich insgesamt 1.110.000 Pfund ausgeschüttet, wovon der Sieger 250.000 Pfund erhält. Das Preisgeld stieg ab Mitte der 70er Jahre zunächst sukzessive an. 1982 waren es erstmals über 100.000 Pfund, 1989 erstmals über 500.000 Pfund, 1993 erstmals 1 Million Pfund und von 2001 bis 2003 sogar über 1.500.000 Pfund. Mit dem Wechsel des Hauptsponsors kam es jedoch zu einem Einbruch, so dass 2006 und 2007 wieder die 1 Million Pfund Marke unterschritten wurde. Seit 2009 wird ein Gesamtpreisgeld von 1.110.000 Pfund verteilt. 60. Einen Sonderpreis gibt es für den Spieler mit dem höchsten Break des Turniers. Dabei wird zwischen Qualifikations- und Hauptrunde unterschieden. Erreichen mehrere Spieler ein höchstes Break bzw. ein Maximum Break, wird die Summe jeweils aufgeteilt. Für ein Maximum Break gab es von 1978 bis 2010 eine Extraprämie. Betrug diese zu Beginn noch 10.000 Pfund, wurde sie in den 1980er Jahren schrittweise erhöht, so dass seit der Weltmeisterschaft 1995 schließlich 147.000 Pfund ausgeschüttet wurden. 60. Nachdem die Anzahl der erzielten Maximum Breaks auch bei anderen Turnieren in den 2000er Jahren kontinuierlich angestiegen war, wurden die garantierten 147.000 Pfund für den Weltsnookerwerbern zu einem erheblichen Kostenfaktor. Bei der Weltmeisterschaft 2011 gab es erstmals seit 1978 keine Extraprämie mehr. Nach den Unmutsbekundungen einiger Spieler wurde dann zu Beginn der Snooker-Saison 2011/12 ein Jackpot-System eingeführt, bei dem sich die Prämie für ein Maximum Break bei jedem großen Ranglistenturnier um 5.000 Pfund erhöht. Sollte keinem Spieler ein 147er-Break gelungen sein. 61. Statistiken bearbeiten. Hauptartikel: Snooker-Weltmeisterschaft Statistiken Finalergebnisse bearbeiten. Hauptartikel: Liste der Weltmeister im Snooker, inklusive aller Finalergebnisse, Spielerstatistiken bearbeiten. Anzahl Weltmeisterschaftstitel bearbeiten. Stand nach der WM 2011. Platz Spielersiege Jahre 1. England Joe Davis 1-5, 1-9-2-7, 1-9-4-0, 1946. 2. England Fred Davis 8 1948, 1949, 1951, 1952 bis 1956, World Match Play. 2. England John Pulman 8 1957, World Match Play, 1964, 2x, 1965, 3x, 1966, 1968, 4. Schottland Stephen Hendry 1990, 1992 bis 1996, 1999, 5. Wales Ray Reardon 6 1970, 1973 bis 1976, 1978, 5. England Steve Davis 6 1981, 1983, 1984, 1987 bis 1989. 7. Schottland John Higgins Quattro 1998, 2000 CT, 2000 W, 2000 ONE. 8. England John Spencer III 1969, 1971, 1977. 8. England Ronnie O'Sullivan Reid 2001, 2004, 2008. 10. Schottland Walter Donaldson II 1947, 1950. 10. Nordirland Alex Higgins Doss 1972, 1982. 10. Wales Mark Williams II 2000, 2003. Fluch des Crucible, bearbeiten. Der sogenannte Fluch des Crucible, Engel, Crucible Curse, bezeichnet den Umstand, dass seit der Crucible-Ära kein Snooker-Weltmeister seinen erstmals gewonnenen Titel im folgenden Jahr verteidigen konnte. Joe Johnson, 1987, und Ken Doherty, 1998, schafften es im Jahr darauf immerhin ins Finale. 62. Vor der Crucible-Ära war es noch den Spielern Joe Davis, Fred Davis und John Pulman gelungen, ihren ersten Titel bei der folgenden Weltmeisterschaft zu verteidigen. Gewonnenes Preisgeld, bearbeiten Stand, nach der WM 2011. Platzspieler Gesamtpreisgeld. 1. Schottland Stephen Hendry 2.248.928 Pfund. 2. England Ronnie O'Sullivan 1.682.200 Pfund. 3. Schottland John Higgins 1.475.300 Pfund. 4. Wales Mark Williams 1.088.650 Pfund. 5. England Jimmy White 0 Pfund 956.025. 6. England Steve Davis 0 Pfund 866.980. 7. England Peter Ebdo 0 Pfund 833.850. 8. Irland Ken Doherty 0 Pfund 767.600. 9. Wales Matthew Stevens 0 Pfund 664.080. 10. Schottland Graham Dodd 0 Pfund 607.700. Erzielte Century Briggs, bearbeiten Stand, nach der WM 2011. Platzspieleranzahl Centuries. 1. Schottland Stephen Hendry 124. 2. Schottland John Higgins 109. 3. England Ronnie O'Sullivan 106. 4. England Peter Ebdo 053. 5. Wales Matthew Stevens 050. 6. England Steve Davis 046. 7. England Mark Selby 041. 8. England Jimmy White 038. 9. Wales Mark Williams 037. 10. England Shavon Murphy 034. Altersrekorde, bearbeiten, gilt für den Zeitraum 1977 bis 2012. Spieleralter Jahr. Jüngster Teilnehmer Belgien Luca Brissel 17 Jahre, 45 Tage 2012. Ältester Teilnehmer England Fred Davis 70 Jahre, 253 Tage 1984. Jüngster Weltmeister Schottland Stephen Hendry 21 Jahre, 106 Tage 1990. Ältester Weltmeister Wales Ray Reardon 45 Jahre, 203 Tage 1978. Nationenstatistiken, bearbeiten. Anzahl WM-Titel, bearbeiten Stand, nach der WM 2011. Platzland Gesamtzahl WM-Titel Anzahl wer Spieler 1. England England 47 10 2. Schottland Schottland 14 4 3. Wales Wales 9 3 4 Nordirland Nordirland 3 2 4 Australien Australien 2 2 5 Kanada Kanada 1 1 5 Irland Irland 1 1 Teilnehmer bearbeiten gilt für den Zeitraum 1977 bis 2012. Platzland wer Teilnehmer größter Erfolg, 1, England England 97 Sieg, 2, Schottland Schottland 18 Sieg, 3, Wales Wales 17 Sieg, 4, Kanada Kanada 10 Sieg, 4, Irland Irland 10 Sieg, 6, Nordirland Nordirland 8 Sieg, 7, Australien Australien 5 Sieg, 8, China Volksrepublik China 5 Halbfinale, 9, Südafrika 1961 Südafrika Südafrika 3 Finale 10 Thailand Thailand 2 Halbfinale 11 Malta Malta 2 Viertelfinale 12 Hongkong Hongkong 1 Halbfinale 13 Neuseeland Neuseeland 1 Viertelfinale 14 Finnland Finnland 1-1 Runde 14, Island, Island 1-1, Runde 14, Belgien, Belgien 1-1, Runde. Deutschsprachige Teilnehmer bearbeiten. Bisher konnte sich kein deutschsprachiger Snookerspieler für die Endrunde der Snooker-Weltmeisterschaft qualifizieren. Die deutschen Profis Lasse Münstermann, 2001, erste Qualifikationsrunde, und Patrick Einsle, 2007, zweiter Qualifikationsrunde, scheiterten jeweils in der frühen Phase der Qualifikation. Quellen, bearbeiten, Literatur, bearbeiten. Clive Everton, Guinness Book of Snooker, Guinness Superlatives Limited, Mittlersex 1982, ISBN 0-85112-256-6, Chris Downer, Crucible Olmenauk, 2011 Edition, Born mit 2011, Hugo Kastner, Humboldt Ratgeber Snooker, Spieler, Regeln und Rekorde, Humboldt Verlags GmbH, Baden-Baden 2006, ISBN RI, Edna in 098-9, Jeffrey Kemp, Snookers Crucible, How Sheffield Became a Snooker Coupled Live a World, Sheffield City Libraries, Sheffield 1988, ISBN 0-86321-079-1, Luke Williams, Paul Gatsby, Masters of the Bite, Q Legends, Bad Boys and Forgotten Men in Search of Snookers Ultimate Prize, Mainstream Publishing, Edinburgh 2006, ISBN 1-84018-872-3, Weblinks, bearbeiten, Victionary, Snooker-Weltmeisterschaft Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonym, Übersetzungen Commons, Crucible Erter Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien, World Snooker, offizielle Seite des Weltsnookerverbandes, Global Snooker Center, Index, Übersicht aller Snooker-Weltmeisterschaften und Finalrundenergebnisse, Einzelnachweise, bearbeiten, Anmerkung. Die Weltrangliste wurde nach der Snooker-Weltmeisterschaft 1976 eingeführt. Sie bezog sich zunächst auf die vorangegangenen drei Weltmeisterschaften. Die erste Weltmeisterschaft mit Einfluss auf die Weltrangliste fand somit 1974 statt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt die Weltrangliste noch gar nicht gab. VGL auch Abschnitt Einfluss auf die Weltrangliste, ABCD Christerner Snooker Archive, World Professional Championship Watzenkamp, Snookers Crucible, S24 Global Snooker Center, 1927 World Championship, World Championship Rexport auf der Global Snooker Center, abgerufen am 23. April 2000 durch Global Snooker Center, 1928 World Championship Global Snooker Center, 1929 World Championship Global Snooker Center, 1930 World Championship Global Snooker Center, 1931 World Championship Kastner, Snooker, Spieler, Regeln und Rekorde, S31. Global Snooker Center, 1936 World Championship Global Snooker Center, 1937 World Championship Global Snooker Center, 1938 World Championship Global Snooker Center, 1940 World Championship Watson Camp, Snookers Crucible, S46. Global Snooker Center, 1947 World Championship Williams Gatsby, Masters of the Bite, S47. World Snooker, History, 2. März 2011 WWW Snooker, Hall of Fame Christerner Snooker Archive, World Professional Championship Williams Gatsby, Masters of the Bite, S48. Global Snooker Center, 1969 World Championship Global Snooker Center, 1971 World Championship Global Snooker Center, 1975 World Championship World Snooker in Crisis Commitment to Sheffield, 26. Oktober 2010 Watson Camp, Snookers Crucible, S74. Watson Camp, Snookers Crucible, S74FF Watson Camp, Snookers Crucible, S78. Watson Camp, Snookers Crucible, S1. The Telegraph, World Snooker Championship 2011, Stephen Hendry Exits for the Last Time, 25. April 2011 The Guardian, John Ian Sealsford World Title in Poyen and Win Over Judrump, 3. Mai 2011 AB BBC, BBC Exton Snooker Coverage Still for Tremors, 12. Januar 2011 Global Snooker Center, 1979 World Championship ABCDE BBC, Crucible Top 10 Moments, 12. April 2000 WEN Global Snooker Center, 1983 World Championship YouTube, Cliff Thorburn, 147, World Championship, 1983 BBC, 1985, The Black Ball Final, 18. April 2003 Kastner, Snooker, Spieler, Regeln und Rekorde, S33. ABC Kastner, Snooker, Spieler, Regeln und Rekorde, S34. Kastner, Snooker, Spieler, Regeln und Rekorde, S35. Kastner, Snooker, Spieler, Regeln und Rekorde, S36. WWW Snooker, Embassy World Championship 1999, Qualifying HTTP, WLBSEL.vitechco.uk, 2011 World Championship Results Eurosport, Snooker WM Weltmeisterschaft, Spiel- und Sendeplan, 3. Mai 2011 Diana, Crucible Olmenau, 2011 Edition, S1672 Diana, Crucible Olmenau, 2011 Edition, S72 AB Everton, Guinness Book of Snooker, S5. Everton, Guinness Book of Snooker, S7. Everton, Guinness Book of Snooker, S8. The Telegraph, The Top 10 Runners Up in Sport, Judd Trump Proves Out Winning Isn't Always Everything.